Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Gil und heute ist nicht Anna an meiner Seite, sondern ein anderer junger Kollege aus dem Rheinland und zwar
Barmann auf Zali.
Herzlich willkommen. Danke. Wie sehr. Kommt es zu dieser Ehre, dass wir heute zu zweit sind und ohne Anna?
Ich glaube, das liegt daran, dass wir beide auf Fortbildung sind, nämlich auf der hausärztlichen Fortbildungsveranstaltung Praktika.
Genau. Und dann hattest du dich bereit erklärt, einmal mit mir was aufzunehmen. Fand ich sehr gut und habe mich sehr gefreut.
Genau. Und dann dachten wir, das Thema würde ja auch gut passen, dass wir dann auch über Fortbildung sprechen.
Genau. Das stand sowieso noch auf unserer To-Do-Liste, einmal über die Fortbildung und was wir machen müssen und wie wir es machen, zu besprechen, weil das ist ja immer so eine Never-Ending-Story bei uns. Wann machst du denn deine Fortbildung normalerweise, wenn wir sofort ins Thema reinspringen?
Immer zwischendurch. Also es werden ja auch immer Fortbildungen irgendwie angeboten, die sich dann auch thematisch anbieten für DMPs, zum Beispiel also die Disease-Management-Programme, die man regelmäßig machen muss, oder dann ist da eine Fortbildung zu einem Thema, das mich besonders interessiert, oder ich werde eingeladen, zu einem Kongress zu gehen, der von anderen Kollegen veranstaltet wird, dann gehe ich dann da auch hin. Ansonsten gibt es aber auch ja Qualitätszirkel und so, also da, ich mache quasi alles Mögliche, ich mache auch manche Fortbildungen online.
Und wann machst du das? Machst du das dann während am Wochenende oder während der Arbeitszeit, weil zum Beispiel jetzt die Praktika, also dieser große Kongress, das ist ja wirklich jetzt eine ganze Woche oder seit Mittwoch eigentlich läuft die Praktika, dann sind natürlich auch Tage, die wir außerhalb der Praxis verbringen. Machst du das häufig, dass du die Praxis dafür schließt oder Vertretung organisierst oder machst du das hauptsächlich am Wochenende?
Nee, ich würde sagen, ich mache wahrscheinlich so 90% meiner Freizeit. Also außerhalb der Sprechzeiten oder halt auch in meinem Urlaub. Und ganz, ganz selten, wenn es nicht anders geht, tatsächlich innerhalb der Sprechzeiten und dann suche ich mir eine Vertretung.
Ja, okay, kann ich verstehen. Bei mir in der Praxis ist auch gerade meine Mutter und hält dann die Stellung. Wie machst du das gerade? Weil, wie gesagt, wir sind ja eigentlich mitten in der Woche.
Also wir lassen uns auch so gerade vertreten von einer Kollegin, die das ganz tapfer macht.
Stimmt, die muss auch noch zwei Ärzte vertreten, ne? Die muss so richtig klotzen. Also ja, genau. Vielen Dank an die Kollegin, unbekannterweise. Ja. Und welche Art von Fortbildung macht dir am meisten Spaß?
Kommt immer darauf an. Natürlich sind so Fortbildungen, wo man die anderen Kollegen sieht, am besten, weil man dann nochmal tiefer ins Gespräch kommt und nochmal mehr als nur irgendwie das theoretische Wissen erfährt. Mhm. Aber ich habe auch wirklich so Folienveranstaltungen mit Videos und so gemacht, wo ich auch echt viel irgendwie mitgenommen habe. Also es kommt immer darauf an, wie gut die Veranstaltung vorbereitet ist und wie gut der Dozent war.
Ich finde selbst immer, also eine gute Mischung, so zum Beispiel so Kongresse, da hat man wirklich gute Workshops, man hat gute Vorlesungen, man kommt nochmal auf den neuesten Stand von bestimmten Themen, die einen selbst auch vielleicht interessieren. Aber in den Kaffeepausen hat man einfach nochmal eine Chance, ja, zu quatschen und auch die Situation in der Praxis zu vergleichen. Man kann nochmal von Leuten was lernen oder man kann auch Tipps geben und genau andersrum auch Tipps bekommen. Also das macht eigentlich immer am meisten Spaß, wenn das so eine gute Mischung ist. Deshalb finde ich persönlich auch Präsenzveranstaltung wesentlich angenehmer als Online-Veranstaltung.
Ja, aber das Problem ist halt wirklich, ne, dafür muss man sich nochmal viel, viel mehr Zeit nehmen und man bekommt aber tatsächlich für eine Präsenzveranstaltung nicht unbedingt mehr Punkte. Also,
ja, stimmt, ja.
Und am Ende bei den Fortbildungen geht es ja nicht nur darum, dass wir alle klüger werden wollen, sondern auch darum, dass wir Punkte sammeln müssen.
Genau, das ist nämlich, also es gibt so ein paar Regeln, an die wir uns halten müssen. Also die Fortbildung ist jetzt nicht ein Wunschkonzert von uns, dass wir sagen, boah geil, wir wollen was Neues lernen und deshalb machen wir Fortbildung, sondern wir sind verpflichtet, regelmäßig Fortbildung zu machen und müssen eine bestimmte Anzahl Punkte, also 250 Punkte innerhalb von 5 Jahren erreichen. Das sind unsere Richtlinien. Und wusstest du, dass wenn wir uns nicht daran halten, dass im Schlimmsten, also dass erstmal Geld gestrichen wird, dass wir sanktioniert werden und wenn wir uns dann nach 2 Jahren es immer noch nicht erreicht haben, dass wir dann sogar auch unsere Ermächtigung entzogen bekommen können. Wusstest du
Ja,
das?
genau, ja, ich wusste
Ja.
das. Mir ist das auch sehr bewusst. Das ist auch übrigens in den Verträgen für angestellte Ärzte auch mit erwähnt immer. Das steht oft dann mit drin, ne? Also man weiß als angestellter Arzt, dass man Fortbildung machen muss
Genau.
und dass man, wenn man die nicht macht, ne, gegenüber dem Arbeitgeber, dann auch ja quasi in Haftung genommen wird. Also da das, ich glaube, das ist schon so ein Thema, das bewusst ist. Ich glaube, die meisten Patienten wissen aber nicht, dass die Kassenärzte diese Fortbildungsverpflichtung halt haben und Privatärzte, die ja vielleicht auch die besseren Ärzte sein könnten,
Oder vermeintlich sind, ne?
vermeintlich besser sein könnten, die haben diese Verpflichtung aber nicht.
Genau,
Also
weil das ist
die.
eine Verpflichtung von der Kassenärztlichen Vereinigung, also von der KV. Und dann gibt es das noch pro Gebiet. Also wir sind ja Kassenvereinigung Nordrhein. Die haben dann nochmal teilweise eine etwas andere Definition von den Sachen als jetzt zum Beispiel die Kassenvereinigung Bayern zum Beispiel. Ja, das ist dann auch nochmal pro Gebiet unterschiedlich.
Ja, genau.
Was du auch gerade meintest, ist, was mit Präsenzveranstaltung, mit der Punktzahl, das ist auch immer wieder auffallend, dass man für bestimmte Fortbildungen auch nicht gleich 4 Punkte bekommt. Also es gibt welche, da kriegt man nur 3 Punkte, es gibt welche, da kriegst du 4 Punkte, dann gibt's auch welche, wo du jetzt so mal so einen Kongresstag mit Workshops kriegst du teilweise auch 8 Punkte pro Tag. Also das ist echt individuell und auch das ist nochmal unterschiedlich pro Kassenärztlich-Vereinigungsgebiet.
Genau, und also die meisten Fortbildungen richten sich ja auch danach, machst du etwas Praktisches und wie viel Zeit investierst du? Aber
Ja,
nicht im
genau.
Prinzip, findet das in Präsenz statt, sind das Diskussionen, sind das Workshops, also was für ein Format ist das? Und ich glaube, das macht aber schon einen Unterschied, wenn du einfach nur einen Artikel liest, 2 Fragen beantwortest, dann kriegst du einen Punkt. Oder fährst du irgendwie, ja, 3 Stunden irgendwie quer durch Deutschland, setzt sich dann 5 Tage lang mit Leuten zusammen und diskutierst darüber, wie man Dinge in der Praxis besser machen kann. Also das am Ende des Tages zählt immer nur, wie lang war die einzelne Veranstaltung.
Ja,
Das ist dann
genau.
manchmal nicht ganz repräsentativ in dem, wie man dann halt Punkte dafür bekommt. Wie viele Punkte muss man denn eigentlich bekommen, so damit man seine Zulassung am Ende des Tages nicht verliert?
Also man muss, das hatte ich, glaube ich, gerade schon gesagt, 250 Punkte innerhalb von 5 Jahren erreichen. Und dann
Das
ist es
sind 50 pro
50 pro
Jahr.
Jahr ungefähr.
Ja.
Aber man muss es nicht 50 Punkte pro Jahr machen. Man kann auch sagen, okay, ich mache jetzt 2 riesige oder 3, 4 riesige Fortbildungen, wie zum Beispiel Zusatzweiterbildung, wie Sportmedizin, Ernährungsmedizin oder sowas, wo man dann in einem Jahr 200 Punkte erreicht oder sowas. Das
Ist
geht
aber auch
auch.
entsprechend aufwendig, dann ist nicht mehr
Ist,
viel mit
genau, dann
so.
bist du halt viel außerhalb der Praxis, wo
Ja.
du natürlich dann auch deinen Versorgungsauftrag hast, den du dann nicht immer gewährleisten kannst oder den du da auch vielleicht vernachlässigst. Deshalb, es gibt nicht die Regel, aber man sagt ungefähr 50 Punkte pro Jahr. Das muss man ungefähr schaffen. Wovon 10 Punkte dann auch aus Fachliteratur, Studien und Selbststudium erreicht werden können. Wie hast du das denn? Ich hatte mich heute mit einer Kollegin noch darüber unterhalten, wie die Pflicht für Fortbildung sieht. Das kann ich ja gleich was zu erzählen. Wie siehst du das denn? Findest du das sinnvoll?
Also ich finde das absolut sinnvoll, weil ich glaube, dass wenn man uns so lässt, dann sind wir Ärzte ja auch nur Menschen und Gewohnheitstiere und wir würden dann auch ganz gerne ignorieren, wie schnell sich eigentlich die Medizin halt wandelt und würden einfach Business as usual für die nächsten 50 Jahre machen. Und man muss natürlich sagen, dass die Halbwertszeit in der Medizin ja 5 Jahre sind. Also innerhalb von 5 Jahren ändern sich so viele wesentliche Dinge in der Medizin. Das bedeutet, wenn man also in 5 Jahren sich nicht vernünftig fortgebildet hat, dann lebt man quasi medizinisch schon auf einem ganz anderen Planeten.
Ja,
Deswegen
voll.
finde ich die Idee total sinnvoll. In der Umsetzung, glaube ich, kann man das eine oder andere besser machen.
Genau, das meinte die Kollegin auch. Die hatte das Beispiel genannt, dass sie geholfen hat, eine Praxis zu eröffnen und dass sie dann in diesen ersten 1,5 Jahren, was ich komplett nachvollziehen kann, so viel andere Sachen gelernt hat, was Praxismanagement angeht, was Selbstorganisation angeht, was Teamleitung angeht und all solche Sachen, die vielleicht
KV-Wesen angeht und
KV-Wesen,
Ja,
Abrechnung. Genau.
Medikamentenverordnung, ja,
Also man
solche
lernt da
Sachen.
ganz, ganz viel, weil man auch einfach ins kalte Wasser geworfen wird teilweise. Aber trotzdem ist man verpflichtet, in den Jahren auch eigentlich schon Fortbildung zu machen. Und man hat
Ja.
eigentlich gar keine Zeit, Fortbildung zu machen. Und da hat sie zu Recht gesagt, es wäre eigentlich total sinnvoll, dass solche Kurse oder dieses Selbststudium dann vielleicht mit bestimmten Punktanzahl honoriert wird, dass dann für Neuanfänger auch ein gewisser Druck rausgenommen wird. Und das fand ich eine total sinnvolle Ergänzung, weil ich war selbst noch die ersten anderthalb Jahre, ich glaube, ich hatte null soziales Leben. Ich habe geschlafen, gearbeitet irgendwie. Und ich habe mich schon in ein sehr, sehr gemachtes Nest reingesetzt. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn man eine komplett neue Praxis eröffnet. Deshalb, das
Und
fand
ich,
ich einen sehr, sehr validen Punkt.
genau, und ich glaube, was man da auch sagen muss, ist, dass die Punkte ja auch oft erst dann zählen, wenn man Facharzt geworden ist.
Ja,
Das
genau,
heißt
ja.
also, viele Sachen lernen wir ja auch noch in der Zeit oder wir machen Kurse und Seminare, besuchen Fortbildungskongresse auf dem Weg zur Facharztprüfung. Und die 5 Jahre werden dann aber erst, glaube ich, gezählt ab dem Zeitpunkt, wo man Facharzt ist. Und das ist halt auch irgendwas ganz Merkwürdiges, finde ich, weil man ja natürlich über die Zeit hinweg natürlich auch voll viel Erfahrung sammelt. Und da sind die Regeln auch nicht so ganz
Ja, da
flexibel.
sagen die halt, dass du die Erfahrung sammelst und die Fortbildung machst, um dann Facharzt zu schaffen, ne? Also das ist deren Argumentation, denke ich.
Ja.
Und da ist natürlich auch gewisserweise was dran, aber ich finde, man sollte so einen Welpenschutz einrichten, die ersten ein bis zwei Jahre.
Ja, ich weiß nicht, weißt du, wie das in Amerika ist? Also im amerikanischen System.
Nee,
Die
keine Ahnung.
haben quasi die Pflicht, alle 5 Jahre wieder neue Prüfungen zu machen. Also,
Ach, krass.
ja, das heißt, also, und wenn du das nicht machst, verlierst du einfach deine Zulassung. Also nicht nur als
Okay.
Kassenarzt, sondern insgesamt. Das heißt, die sind so verpflichtet, im Prinzip immer alle 5 Jahre wieder das alles aufzufrischen und dass es eigentlich nie aufhört. Und wenn du dann mal ein paar Jahre raus bist, also 5 Jahre dann raus gewesen bist, dann bist du auch wirklich raus und dann musst du wieder im Prinzip dann wieder mit Prüfungen anfangen. Also das heißt, diese CME-Geschichte ist in Amerika nochmal viel, viel strenger als in Deutschland. Ja.
Das ist in den Niederlanden auch so. Also ich kenne das daher. Da muss man auch, nachdem man einen Facharzt hat, muss man auch innerhalb von 5 Jahren auch ungefähr 250 Punkte oder so ein Äquivalent dazu bekommen. Und du musst eine bestimmte Anzahl Dienste machen. Das kommt nämlich dann noch zu. Und man kann ja teilweise zum Beispiel, mache hier ja auch Punkte und ich sammle hier ganz viele Punkte und könnte die in den Niederlanden teilweise auch einreichen. Aber dadurch, dass ich in den Niederlanden keine Dienste gemacht habe, werde ich nach 5 Jahren meinen Facharzt erstmal verlieren. In den Niederlanden.
Das ist ja hart.
Und muss den dann neu beantragen, wenn ich dann wieder in den Niederlanden arbeiten wollen würde.
Das ist auch spannend, ne? Also
Ja.
sowas haben wir in Deutschland ja auch nicht, ne? Also du musst irgendwie Hands-on-Training haben, damit man weiß, dass du noch auf dem aktuellsten Stand bist. Also bei uns würde es theoretisch reichen, einfach nur CME-Punkte zu machen.
Ja, außer es gibt, was hattest du gerade schon kurz angesprochen, diese DMP, Disease Management Programm, das sind Programme, wo Patienten, chronische Patienten mit COPD, Asthma, Diabetes oder koronäre Herzerkrankung eingeschrieben werden können, dass sie quartalsweise kontrolliert und gemonitort werden. Da gibt es dann noch eine extra Sonderregelung, dass man einmal im Jahr eine themaspezifische Fortbildung machen muss, die dann 4 Stunden im Jahr entsprechen. Also da
Ja,
gibt es nochmal
stimmt.
extra Punkte, aber grundsätzlich gibt es da eigentlich
Ja, also.
wenig Regeln, was für Fortbildung machst. Du kannst natürlich auch sagen, ich mache jetzt irgendwie 30 Punkte in Homöopathie, wenn man das möchte.
Ja, es
Da
ist
kann man
übrigens
drüber
auch sehr
diskutieren, ob es sinnvoll
wichtig.
ist.
Ja, es ist auch total witzig. Ich habe mal versucht, eine Veranstaltung zertifizieren zu lassen und dann wurde die von der Ärztekammer nicht genehmigt und auch nicht
Ja,
mit
ja.
CME-Punkten, weil die halt gesagt haben, ja, sich mit Digitalisierung auszukennen, das ist ja so mein Steckenpferd, das ist halt irgendwie gar nicht ärztlich, also das macht jetzt gar keinen
Was
Unterschied
ja
und das,
totaler Bullshit ist, wenn man
genau,
ehrlich ist, weil
und das
wir arbeiten ja
Witzige
jeden
ist,
Tag mit Digitalisierung.
und man muss sagen, dass ja, man muss ja so ein Programm für seinen Workshop und sein Seminar und so einreichen. Und das war so ein ganzer Tagesworkshop, wo ganz viele verschiedene Redner da waren. Und ich habe mir jetzt nicht so die ganz große Mühe gemacht, das Rad neu zu erfinden, sondern ich habe das Programm das Programm der Sächsischen Ärztekammer einfach mehr oder weniger kopiert. Und das heißt also, die Ärztekammer bei uns hat quasi das Programm der Sächsischen Ärztekammer als nicht wirklich.
Das ist es. Also ich kenne andere Veranstalter, die wissen, dass sie die Veranstaltung XY nicht in der Nordrhein-Kammer durchbekommen oder Nordrhein-KV durchbekommen und geben eine andere KV. Und da wird die dann sehr, sehr wohl anerkannt und da gibt es dann sehr wohl CME-Punkte. Also das ist so diffus und so undurchsichtig, wann man wo irgendwelche Punkte bekommt. Also das macht eigentlich, also ist ganz komisch. Aber
Ja,
verstehe mich nicht
also.
falsch, weil ich bin eigentlich auch ein Fan von Fortbildung. Ich mache das auch gerne, weil ich lerne gerne dazu. Aber was du auch gesagt hast, es ist nicht komplett durchdacht, meiner Meinung nach.
Ja, also die Art und Weise, wie die zugelassen werden, wie was gezählt wird. Also vielleicht ist es für mich nicht ganz transparent, aber ich glaube, das könnte transparenter sein für
Ja,
alle.
genau. Ja. Was war denn bisher deine beste Fortbildung, die du gemacht hast?
Ich glaube, die beste Fortbildung, die ich gemacht habe, war tatsächlich noch in der Weiterbildungszeit. Da ging es um psychosomatische Grundversorgung. Da war ich ja zu verpflichtet, um einen Facharzt zu bekommen. Ja, da bin ich gefühlt so als ganz anderer Arzt wieder rausgekommen. Also ich habe da wirklich sehr,
Okay.
sehr viel mitgenommen, und ich hatte gar nicht so große Erwartungen. Aber das ging halt auch über eine ganze Weile. Ja, das war eine sehr, sehr gute Veranstaltung. Und ich glaube, so sollten eigentlich auch viele Veranstaltungen sein. Also, dass man auch da reingeht und wirklich mit mehr Wissen auch am Ende des Tages rausgeht. Da muss man natürlich auch sagen, so sind nicht alle Fortbildungsveranstaltungen.
Auf jeden Fall. Also es gibt auch wirklich welche, wo man dachte, was habe ich jetzt hier gemacht? Das kann ich voll
Wer hat das noch
nachvollziehen.
nicht gewusst?
Genau, ich hatte das noch nicht gewusst. Andererseits kann das natürlich auch manchmal bestätigen oder einem selbst bestätigen, dem, was man macht, dass man nicht komplett Banane agiert und dass
Das
man vielleicht
stimmt,
doch
vielleicht,
Sachen
ja.
auch korrekt macht. Also so kann man das natürlich dann auch positiv umdrehen, ne?
Ja. Welche Fortbildungsveranstaltung war von dir so eine, wo du sagst, boah, das hat sich richtig gelohnt? Jetzt vielleicht hier auf der Praktika, gab es da irgendeine
Ja,
Veranstaltung?
also ich versuche immer noch, mich in Ultraschall wirklich weiterzubilden. Und da fand ich jetzt den Ultraschall der Schulter, fand ich sehr spannend, dass das eigentlich echt mega einfach und schnell ist und dass es auch echt ähnlich valide für bestimmte Krankheitsbilder ist als ein MRT. Und das kann man ganz schnell in der Praxis machen, kriegt man natürlich keinen Cent für als Hausarzt. Es sei denn, man macht es privat. Aber das ist, ich finde, das macht, auch wenn man es vielleicht nicht jeden Tag anwendet und auch nicht abrechnen kann, aber das hat wieder so die bestätigt, was ich schön finde am Hausarztfach, dass man so in alle Richtungen gehen kann und sich dann auch manchmal mit ganz leichten Sachen, mit Sachen, die man sowieso in der Hausarztpraxis hat, verhelfen kann und dann auch Patienten direkt eine Antwort geben kann, ob zum Beispiel jetzt eine Sehne gerissen ist oder sowas. Und das fand ich sehr
Genau, ich
spannend.
glaube, so eine richtig gute Fortbildungsveranstaltung, die entlässt dich immer mit so einer weiteren Superkraft, ne? Also du gehst da raus und denkst, oh, das konnte ich vorher noch nicht und jetzt kann ich plötzlich
Genau.
irgendwie Steine durch die Luft bewegen. Also das ist so,
Ja.
also das, ja, also das
Man
sind
nimmt
immer die
was mit.
besten. Genau, du nimmst was mit, also du hast einen neuen Skill und dann guckst du deine Patienten auch ganz anders an und dann denkst du, ja, jetzt habe ich eine neue Möglichkeit, dir hier zu helfen oder etwas zu diagnostizieren. Ja, das sind natürlich die Highlights der Fortbildungsveranstaltung.
Aber ich finde, das ist dann auch mal auf Kongressen. Ich mag Kongresse echt gerne, weil man dann halt wirklich mit Kollegen in Kontakt kommt. Also wie wir, also man sitzt dann abends und isst zusammen, wenn man quatscht. Und ich gehe immer, meine Mutter verdreht immer die Augen, weil ich sage, Mama, ich habe ganz viele neue Ideen. Und meine Mutter denkt dann innerlich wahrscheinlich, die wird das jetzt auch noch bald hören, die denkt wahrscheinlich im Kopf, jetzt hat die schon wieder Ideen. Aber ich finde, das motiviert dann doch weiterzumachen und dass es eigentlich ein sehr, sehr schöner Beruf ist, wo man dann auch selbst Form geben kann.
Das
Und
habe ich
das ziehe ich
auch.
dann auch immer raus aus Kongressen.
Ja, das habe ich auch. Also ich habe das auch, dass wenn ich auf einer Fortbildung gewesen bin, auf so einer größeren auch, wie hier auf der Praktika, und ich dann wieder zurückfahre, dass ich dann ganz viele Ideen habe, oh, das könnte man noch machen und das könnte man noch machen. Und dann dauert das aber nicht sehr lange, dann bin ich in der Praxis und dann überholt mich der Trott und ich bin dann eigentlich
Ja.
wieder so im Normalen drin und das an alles an Innovationen und Dingen, die man halt verbessern kann, das wird dann auch wieder schnell vergessen. Also das ist
Ja, teils, teils. Also manchmal ist ja auch dann so ein Saat gepflanzt und dann dauert das ein bisschen, muss man es erstmal ein bisschen wieder wässern und dann redet man nochmal mit Kollegen auf einem Qualitätszirkel, also so eine kleine Zusammenkunft von einer festen Gruppe Ärzte, die dann zusammen über bestimmte Themen sich unterhalten und sich auch weiter fortbilden. Und da kommt das vielleicht das Thema nochmal auf und dann denkt man, ah, vielleicht doch, oder man geht nochmal zum anderen Kongress oder zu einer anderen Fortbildung, da kommt das dann wieder und irgendwann kommt dann doch eine Blume raus.
Ja, genau, das ist ganz, ganz oft so. Und deswegen glaube ich, dass man sich halt so kontinuierlich halt fortbilden muss, ist eigentlich schon eine gute Sache, weil eine
Ja.
einzelne Fortbildung bringt halt nichts, sondern dieser ständige Tropfen, ja, der wird dann irgendwann so seinen Eindruck dann hinterlassen und dann werden sich auch Dinge ändern. Also ich glaube,
Genau.
wenn man das erste Mal so ein Medikament gehört hat, das jetzt irgendwie helfen soll bei irgendeiner Erkrankung, dann denkt man sich so, das ist ja irgendwie ein absurdes Medikament, ich weiß
Ja.
nicht, wie das funktioniert und
Man hat
ich bin
auch
da jetzt
Angst,
auch
das wieder
erstmal,
neu aufzuschreiben,
genau,
ja.
und ich bin auch erstmal skeptisch, also das muss mir jemand nochmal persönlich beweisen, ob das wirklich gut ist. Also da glaubt man auch nicht allen Studien und dann dauert das so mit der Zeit und dann hört man, sieht man noch mehr Studien, dann sieht man haufenweise Studien und dann sieht man
Und
die
dann hört
ersten
man von den ersten
Kollegen,
Kollegen, die es auch aufschreiben und dann,
genau, und
okay,
dann
wenn
fragt
der
man die
es
ja
macht,
und
vielleicht.
ja, genau, welche Nebenwirkungen hast du denn so gesehen und dann, ja, und dann traut man sich halt dann auch mehr ran und da gibt es ja dann Kollegen, die dann sich mehr trauen und dann auch so Forscher halt vorgehen und dann gibt es Kollegen wie vielleicht wir, die da so erstmal so kritisch drauf gucken und
Und
dann nach
die
und nach, ja.
Heroinkrise in Hintergedanken hat, wenn das irgendwie
Ja,
zu schnell
eben. Also,
aufgeschrieben
ja,
wird.
da kommt da irgendwie so ein neues Medikament und dann denken die allermeisten so, ja, nee, also wir trauen uns jetzt nicht, dieses Medikament aufzuschreiben, weil wer weiß, ob das nicht in 3, 4, 5 Jahren dann doch abhängig macht und so, ne?
Ja,
Also da sind wir.
genau.
Und deswegen ist das schon sinnvoll, dass man halt dann immer vorsichtig ist und dann werden dann Empfehlungen, die auch vor ein paar Jahren noch gegeben worden sind, dann auch wieder revidiert und sagt man, ja, hier, das und das, das, was da geplant war, das war doch keine so gute Idee und
Ja.
ja, und wenn man dann nicht auf Fortbildungsveranstaltungen geht, dann verpasst man ja diese Informationen auch oft.
Total. Vor allem, was du auch vorhin schon meintest, die Leitlinien und die Forschung und die ganze Medizin, die verändert sich so schnell und so rapide. Vor allem jetzt auch mit anderen Themen, mit wie Digitalisierung, mit KI. Das sind alles so Themen, die einen helfen können, die einen auch einen erschrecken. Aber da muss man am Ball bleiben. Und wenn man dann 5 Jahre sich gar nicht fortbilden würde oder vielleicht sogar länger sich selbst nicht fortbilden würden, ja, dann würde man einfach den Anschluss verlieren. Punkt. Ja.
Genau. Dann
Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest zur Fortbildung? Oder sollen wir übergehen zur Take-Home-Message?
Also ich glaube, eine Sache, die hattest du eben schon angesprochen, sind die Qualitätszirkel. Eine Sache, die eigentlich auch relativ klug ist, ja, dass man im Prinzip Ärzte, die ohnehin schon irgendwie örtlich zusammen sind, aktiv zusammenbringt und denen man sagt, hey Leute, denkt mal drüber nach, was man nochmal besser machen kann.
Wodurch auch ein
Und
Netzwerk entsteht, ne?
wodurch auch
Wodurch
ein
du die
Netzwerk
Kollegen
entsteht
kennst, ja.
und plötzlich, ja, können Patienten von A nach B und zwischen verschiedenen Praxen und Krankenhäusern besser versorgt werden. Das war eine ganz clevere Idee in Deutschland, diese Qualitätszirkel einzuführen. Und da kriegt man auch Fortbildungspunkte.
Genau, und das, ich finde, das ist auch so ein nicht richtig Supervision, aber manchmal spricht man auch über schwierige Fälle, wie nicht, natürlich nicht mit Namen und so, das alles anonymisiert, aber da kann man sich manchmal Hilfe holen, wenn man nicht weiterkommt. Und wir haben eine, die kümmert sich da richtig, richtig gut drum, unsere Organisatorin, die lädt dann auch Fachärzte ein oder Gebietsärzte, die dann über ihr Gebiet sprechen und uns nochmal fortbilden über bestimmte Themen. Da lernt man auch immer nochmal was dazu. Das ist auch mal schön.
Genau, aber das wäre es dann eigentlich schon zum Thema Fortbildung.
Okay, genau, dann kämen wir zur Take-Home-Message. Also, wir Ärzte sind verpflichtet, bestimmte Anzahl Fortbildungspunkte in 5 Jahren zu sammeln, also insgesamt 250 Punkte. Wenn wir das nicht machen, müssen wir erst mal mit Sanktionen rechnen. Es gibt dann auch bestimmte Fortbildungen, die wir machen müssen, zum Beispiel Asthma, COPD, koronäre Herzerkrankung, Diabetes, also alle, was mit Disease Management Programmen zu tun hat, müssen wir einmal im Jahr absolvieren, sonst dürfen wir dieses DMP nicht machen. Und wie man es vielleicht schon aus gehört hat von dir, von deiner Erzählung, Barmann, ist, dass wir das in unserer freien Zeit machen, also unserer sprechstundenfreien Zeit, am Feierabend, Wochenende oder im Urlaub. Und manchmal schließen wir die Praxen dafür, aber dann organisieren wir eigentlich einen Vertreter.
Und eine gute Take-Home-Message ist auch, dass Fortbildungen eigentlich auch Spaß machen können.
Genau.
Und auch ein wirklich sinnvolles Tool sind, um die Ärzte qualitativ gut zu halten.
Genau. Und es ist auch immer eine gute Networking-Situation.
Das stimmt.
Okay, dann kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Kategorie. Was hat uns die letzten 2 Wochen bewegt? Erzähl, hast du auch was mitgebracht?
Ja, also die letzten 2 Wochen sind ja jetzt deutlich kälter geworden in Deutschland. Und bei uns auf dem Land in Bedburg ist es nochmal 2, 3, 4 Grad kälter als in Köln.
Ja,
und das merkt man dann dort direkt, dass dann die Infektwelle auch ein bisschen früher beginnt und dann auch deutlich stärker ist. Wir hatten im September ja irgendwie gar keine Infekte. Anfang September war es ja noch ein bisschen wärmer. Und zack, es ist quasi das vorwiegende Thema in der Praxis. Da hat man wirklich gemerkt, dass sich das von weiß zu schwarz total verändert. Ja.
Ja, kann ich nachvollziehen. Es war bei uns auch gefühlt, weil heute auf morgen fing plötzlich die Infektionssprechstunde an, richtig aufzublühen. Und obwohl eigentlich Urlaub war, ne? Also obwohl Ferien waren oder sind, sehe ich jetzt, ich bin jetzt ja die Woche nicht da, aber man guckt ja trotzdem manchmal in den Kalender rein, sehe ich, dass meine Mutter echt klotzen muss und da die ganzen infektionskranken Menschen abarbeiten muss. Das tut mir dann immer ein bisschen leid. Aber ja, kann ich nachvollziehen. Aber impfen sich dann deine Patienten, um das vorzubeugen?
Wir müssen wirklich sehr aktiv dafür werben. Also wir müssen wirklich dafür werben, dass die Patienten, die chronische Erkrankungen haben, Lungenerkrankungen haben, sich doch bitte gegen Corona und Grippe impfen lassen, damit sie wenigstens 1, 2 Infekte in der Wintersaison dann weniger haben. Ja, ich bin mit gutem Beispiel vorangegangen. Bei mir läuft über dem Wartezimmermonitor ein Bild immer regelmäßig ab, wo man sieht, wie ich ganz fröhlich mich halt selber impfen lassen vor einigen Wochen. Genau, ich glaube, das motiviert auch nochmal sehr.
Okay, ich habe noch vor, mich impfen zu lassen. Ich hatte es noch nicht hinbekommen, aber es steht noch auf meiner To-Do-Liste.
Also du darfst es nicht vergessen. Ich habe letztes Jahr das tatsächlich mit der Grippeimpfung so spät vergessen, dass ich dann dachte, es lohnt sich nicht mehr. Und dann war Januar und dann habe ich die Grippe bekommen. Also so gesehen.
Ja.
Und vergiss es auch als Arzt. Ne? Wir sind ja keine besseren Menschen.
Und man denkt auch mal, ja, jetzt kann ich nicht krank werden, weil dann habe ich den Wettkampf. Oder dann, ich kann nicht krank werden, weil ich Urlaub habe. Oder ich kann nicht krank werden, weil ich irgendwie einen Termin habe. Es kommt irgendwie was dazwischen. Eigentlich passt es nie. Deshalb, eigentlich muss man es einfach machen.
Mhm.
Okay. Also was mich die letzten 2 Wochen bewegt hat, war, kennst du das, wenn du weißt, du hast die nächste Woche Urlaub und du versuchst nochmal so alle Enden irgendwie abzurunden und Patienten die Übergabe vorzubereiten? Und es ist irgendwie immer doppelt gemoppelte Arbeit, wenn man in den Urlaub geht, weil es gibt nur bestimmte Patienten, die man selbst immer sieht, die wollen dann vorher noch einen Termin haben. Man arbeitet eigentlich so ein bisschen Urlaub vor. Das hat mich jetzt letzte Woche irgendwie ein bisschen auf Trab gehalten, dass man echt nochmal viele Sachen abgearbeitet hat, Sachen vorbereitet hat, dass die Vertretung da nicht alles übernehmen muss.
Ja, also ich kenne das vor allem, dass bei mir das liegen gebliebene Papier dann nochmal schnell abgearbeitet werden muss, weil ich dann vielleicht nicht da bin, um dann irgendwelche Bescheinigungen rauszuschicken, die dann noch gebraucht werden oder so. Also das passiert dann auch mal ganz kurz vom Urlaub dann immer.
Plötzlich ist man effektiv, ne? Plötzlich kann man abarbeiten. Ich hatte den Samstag davor noch Dienst. Wir haben ja mal so einen Bereitschaftsdienst, dass man gerufen wird und dann fahren muss. Und dann habe ich den ganzen Tag in der Praxis verbracht am Samstag und habe meine ganzen Atteste, die ich schreiben musste und Vorsorgungsamtanfragen und einfach alle komplett abgearbeitet an dem Tag. Ich hatte so 3 riesige Stapel, die habe ich komplett weggearbeitet. Ich war so stolz auf mich.
Sehr gut.
Da hilft manchmal so eine Deadline wie Urlaub.
Das stimmt.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir auch zur letzten Kategorie über. Und das wäre dann in dem Fall Neues aus der Hausarztpraxis. Willst du was dazu erzählen?
Ja, also es ist ja auch ein bisschen neu, dass jetzt die elektronische Patientenakte seit dem 1. Oktober ja verpflichtend geworden ist. Vorher ja viele schon mitgemacht und auch ich gehörte zu den Leuten, die früh mitgemacht haben. Ja, aber ich sehe jetzt auch, dass viele von den Ärzten tatsächlich jetzt ganz, ganz aktiv Daten da reinladen und jetzt in den Ferienwochen haben wir auch eine andere Praxis vertreten und ich habe dann auch schon richtig davon profitiert, dass ich gesehen habe, welche Medikamente denn verschrieben worden sind bei den Vertretungspatienten und ich die Patienten dann auch besser versorgen konnte. Also da habe ich mal so ein bisschen erlebt, dass wir einen Schritt weitergekommen sind.
Nee, ihr habt ja ein anderes Computerprogramm als wir. Wir haben uns auch schon häufiger unterhalten auf der Praktika. Und wie ist das bei euch? Weil ich finde, den Medikamenten, also ich kann immer nur den aktuellen Medikamentenplan einsehen, wenn der jemand hochgeladen hat oder wenn ich meinen eigenen hochgeladen habe. Aber diese laufenden Medikamentenliste, die finde ich, ist ein bisschen umständlich bei uns, weil man dann eigentlich mal die Karte stecken haben muss, um den aktiv zu aktivieren.
Nee, bei uns ist das... Okay. Nee, ich kann ja sehen, welche Medikamente ich so bei einem Patienten verschrieben habe. Und dann kann ich halt dort dann die Medikamente, die die anderen Ärzte verschrieben haben, importieren. Das heißt, ich sehe dann, ach guck mal, bei dem Patienten wurde dann schon mal das verordnet und das verordnet und das verordnet. Und wenn dann, bei mir war dann zum Beispiel eine Angehörige, die dann kurzfristig für ihre Mutter bestimmte Medikamente brauchte. Und die wusste natürlich nicht, welche Medikamente dann wirklich alle notwendig sind. Und dann konnte ich das über diese Liste ganz gut nachvollziehen und dann hat mich das halt voll immer gut. So einen Klick gekostet. Ja, total gut. Also
das ist ja eigentlich so ein richtiger Vorbildsituation, wo man sagt, ja, okay, genau so soll es sein. Ne?
Genau, also man sieht dann auch bestimmte Medikamente, die dann eigentlich vielleicht, wo man denkt, die könnten verordnet worden sein, aber dann sieht man, nee, die hat auch keiner verordnet in der letzten Zeit. Also das, dann werde ich es jetzt auch nicht tun.
Ja, genau. Mega gut. Dann hast du echt so ein richtig gutes Beispiel gerade genannt.
Ja.
Perfekt. Okay, ja, Barman, herzlichen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, absolut. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne und immer gerne wieder. Wenn du irgendwie selbst Themenvorschläge hast oder Feedback hast, darfst du mir es natürlich auch gerne sagen, auch gerne persönlich sagen oder auch anonym schreiben, wenn du es möchtest. Aber ansonsten auch alle anderen Hörer bei Feedback schreibt uns unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder auf Instagram unter dasmachtdannderhausarzt. Da dürft ihr auch gerne Themenvorschläge schicken und damit sagen wir, um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Alles klar. Wünsche ich noch einen schönen Tag zusammen. Tschüss.
Tschüss.